Herzlich willkommen beim BeziehungsinvestorInnen-Podcast.
Wir sind Marielle und Mike.
Und wir sprechen hier über Finanzen, Familie und Liebe.
Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Dieses Mal mit einer ganz besonderen Folge, denn wir haben am Wochenende einen Elternzeitplan geteilt mit unserer Community und der ist etwas durch die Decke gegangen. Marielle, was hat es denn konkret damit auf sich und was ist am Wochenende passiert?
Also wir machen ja seit ungefähr 2 Monaten, haben wir unseren kostenlosen oder unseren 0 Euro, muss man ja sagen, Elternzeitplan. Da könnt ihr eure Gehaltsdaten eintragen, eure Arbeitsstunden vorher und bekommt dann von uns einen individuellen Elternzeitplan zugeschickt mit 2 verschiedenen Modellen, die eben anders sind als das innere Hausfrauenmodell. Und wir rechnen euch durch, wie das Ganze, ja, was das Ganze finanziell für euch für 3 Jahre bedeutet und wie viel mehr Familienzeit ihr durch die verschiedenen Modelle habt. Da haben wir jetzt eben gesagt, machen das jetzt seit 2 Monaten und ja, haben da schon knapp 200 Pläne gemacht bis zu dem Zeitpunkt vorm Wochenende und wollten jetzt einfach mal was teilen, weil natürlich manche Szenarien da schon sehr außergewöhnlich sind und wir gedacht haben, das hilft vielleicht auch anderen, wenn sie mal sehen, wie ein gleichberechtigtes Modell denn aussehen könnte in so einem, ja, schwierigen Szenario, wo man erstmal sagt, oh, bei denen finanziell lohnt sich doch nichts anderes als ein ernährer Hausfrauenmodell. Und ja, da haben wir uns rangewagt an ein Fallbeispiel von Lara und Marco. Die Namen sind natürlich geändert, die Daten sind aber passend. Ihr Kind soll Ende Juni auf die Welt kommen. Sie ist angestellt mit 25 Stunden. Sie arbeitet, verdient dafür 2.250 Euro netto. Warum sie 25 Stunden arbeitet, wissen wir nicht. Vielleicht haben sie schon ein Kind. Keine Ahnung. Das ist so, was wir bekommen haben. Und Marco ist selbstständig, arbeitet 48 Stunden und verdient 10.200 Euro netto monatlich. Das sind jetzt erstmal die Werte, die wir bekommen haben. Und diese große Gehaltsdifferenz ist natürlich direkt der Anlass gewesen, dass man sagt, oh, ein Hausfrauenmodell ist doch das einzig wahre. Natürlich sollte sie zu Hause bleiben. Sie bekommt ja auch noch gutes Elterngeld, also alles gut. Und wir haben eben die Challenge angenommen und haben gesagt, da finden wir mal eine Alternative und haben eine gefunden. Besondere Herausforderung, die beiden möchten ihr Kind erst nach dem 3. Geburtstag in eine außerfamiliäre Betreuung geben, also Kita, Tagesmutter oder sowas, was es natürlich ein bisschen schwieriger macht, weil wir nicht einfach annehmen können, ab dem 1. Jahr ist das Kind betreut und Lara kann wieder arbeiten. So, dann haben wir eine Lösung erarbeitet, die haben wir in unserer Story geteilt. Soll ich die auch kurz erklären, Mike, wie die aussah oder sollen da einfach, da könnt ihr nachgucken, wir haben es in Story-Highlight geteilt, also abgespeichert. Die Grundidee ist, dass sie erstmal zu Hause bleibt und dann relativ früh, aber ich glaube nach einem halben Jahr mit 8 Stunden wieder einsteigt, was super wenig ist, aber damit sie eben wieder einen Einstieg hat und er dann ab dem 1. Lebensjahr reduziert. Vorher arbeitet er weiter seine 48 Stunden, außer in den ersten 2 Monaten, glaube ich. Danach reduziert er dann, damit sie kontinuierlich wieder mehr arbeiten kann. Genau, das ist die Grundidee.
So, und was dann passiert ist, ist, dass uns der Account seitenverkehrt. Lieben Gruß an Mirja und vielen Dank für die Aufmerksamkeit, den Account geteilt oder diesen Post geteilt hat, weil sie nämlich einige Zeit zuvor die Diskussion eben auch über die Elternzeit hatte und dazu Hunderten die Nachricht bekommen hat, naja, aber wenn er selbstständig ist und extrem viel verdient, dann funktioniert das ja gar nicht, eine Alternative zum ernährer Hausfrauenmodell zu finden. Und das ist ja auch das, was wir zum Beispiel auf Vorträgen, in persönlichen Gesprächen und so weiter immer wieder hören, dass wenn solche Extremsituationen vorhanden sind, das niemals funktionieren kann. Und jetzt haben wir eben gezeigt, dass in so einer Extremsituation es eine Alternative gibt, wo die Familie auch noch mehr Geld herausbekommt und wo sie auch etwas mehr Familienzeit miteinander haben. Und da kamen jetzt also auf der einen Seite sehr, sehr viel positive Reaktionen. Zum Beispiel haben sich weit über 100 Leute dafür entschieden, das Angebot, diesen Elternzeitplan, diese Inspiration zugeschickt zu bekommen, wahrzunehmen. Wenn du das auch willst, wir packen das einfach mal in die Shownotes. Und es kamen sehr, sehr viele positive Kommentare und Nachrichten und so weiter. Es kamen aber auch kritische Nachfragen und auf diese Sachen wollen wir nämlich heute dann einmal eingehen. Und darüber konkret sprechen, weil das ist natürlich, wenn wir das in den Kommentaren beantworten, dann ist ja sehr wenig Platz und selbst wenn wir es in der Story beantworten in 60 Sekunden, lässt sich über viele Sachen gar nicht so viel diskutieren. Und die erste Sache, die ich gerne mit dir besprechen möchte, Marielle, ist die Sache der Gleichberechtigung. Dass dieses Modell, weil er ja trotzdem immer noch sehr viel arbeitet und sie das erste Jahr fast vollständig zu Hause ist und eben erst peu à peu wieder anfängt zu arbeiten und dann auch nur mit 8 Stunden, dass das ja nicht wirklich gleichberechtigt sei, sondern gleichberechtigt sei ja nur, wenn Erwerbs- und Care-Arbeit möglichst fair oder möglichst 50-50 aufgeteilt wäre. Wie siehst du das denn?
Ja, ich sehe das anders, weil 50-50 ist nicht die einzige Lösung. Ja? Die haben wir für die beiden auch durchgerechnet tatsächlich. Und da müssen wir auch ganz klar sagen, dass 50-50 sich finanziell für die beiden nicht so sehr lohnt, wie das Ernährer-Hausfrauen-Modell es tut. Was wir aber versucht haben, ist eine Abwandlung des Ernährer-Hausfrauen-Modells zu finden, bei dem sie eben nicht so krass zurücksteckt. Weil in dem Modell, wie die beiden wollen das Kind erst nach dem 3. Geburtstag betreuen. Das heißt, das würde bedeuten, sie kann 3 Jahre nichts arbeiten, wenn er bei seinen 48 Stunden bleibt. Ja, gar nichts. Und damit ist sie definitiv gefangen in der Abhängigkeit und wird vermutlich danach auch nicht mehr rauskommen aus ihrer Teilzeitfalle, in der sie dann sein wird, wenn sie überhaupt wieder einen Einstieg schafft. Und das wollten wir eben abschwächen. Und das haben wir geschafft, dadurch, dass sie einen Wiedereinstieg hat, der immerhin schon nach dem ersten Jahr dann auch mit signifikanter Stundenanzahl ist. Und natürlich muss er dafür dann auch reduzieren, aber er muss eben auch nicht seine Selbstständigkeit komplett auf Eis legen. Und das ist der zweite Aspekt. Es geht nicht nur um die Finanzen, es geht nicht nur darum, wie es möglichst finanziell am besten ist, weil finanziell am besten hätten wir für die noch andere Modelle finden können, ne? Wo sie noch mehr Geld rausgehabt hätten. Aber es geht eben auch um die Bedürfnisse. Es geht darum, was wollen denn die beiden? Und da fängt die Gleichberechtigung an, dass eben beide Bedürfnisse berücksichtigt werden. Also dass Laras Bedürfnis, nicht komplett raus zu sein, sondern wieder zu arbeiten, dass ihr Job auch was wert ist, obwohl sie nicht so viel verdient wie er. Ich meine, sie verdient auch sehr gut, aber ja, dass das genauso anerkannt ist, dass sie wieder arbeiten möchte, wie dass er seine Selbstständigkeit nicht aufgeben möchte. Das ist Gleichberechtigung. Genauso ist Gleichberechtigung, dass wenn sie gemeinsam die Entscheidung treffen, dass das Kind erst nach dem 3. Geburtstag betreut werden soll, dass dann eben auch er mit zurückstecken muss und dass er das organisieren muss in seiner Selbstständigkeit, dass er ein bisschen reduziert. Also Gleichberechtigung bedeutet aus unserer Sicht nicht 50-50, sondern dass beide Bedürfnisse berücksichtigt werden, dass beide Aspekte angeschaut werden und dann eine Lösung gefunden wird, womit der möglichst viel die Bedürfnisse von beiden und eben auch dem Kind in Betracht gezogen werden. Und man eben nicht im Autopilot einfach sagt, ja, dann mach mal ein Ernährer-Hausfrauen-Modell, weil das machen ja alle und ist egal, wenn dann eine Person total unglücklich da ist.
Ja, man muss bei dem Beispiel auch ganz klar sagen, die beiden wären höchstwahrscheinlich noch nicht mal in das Ernährer-Hausfrauen-Modell gegangen. Weil das würde ja bedeuten, dass er in dem 1. und den 12. Monat komplett rausgegangen wäre aus seiner Selbstständigkeit. Und das wäre hier nicht passiert, sondern er hätte einfach durchgearbeitet. Und die 2 Monate wären auch einfach verfallen, der Partnerschaftsbonus wäre verfallen. Also das heißt, das ist so eine Konstellation. Ihr kennt die Statistik, es nehmen überhaupt nur 40% der Männer Elternzeit und das wäre auf jeden Fall ein Szenario gewesen, was bei diesen anderen 60% gewesen wäre. Also es hätte überhaupt gar keine Elternzeit stattgefunden. Und damit hätte keine Familienzeit stattgefunden, er hätte keine Verantwortung für sein Kind alleine zu Hause übernehmen können, um diese Routinen auch kennenzulernen. Und sie wäre auf keinen Fall wieder in ein Angestelltenfeld oder in ihre Tätigkeit zurückgekommen. Sondern sie wäre wirklich, wie Marielle gerade schon gesagt hat, diese 3 Jahre draußen gewesen. Das heißt, hier eine Alternative zu finden, wo er zwar kontinuierlich durcharbeitet, aber Stunden reduziert und dafür natürlich auch etwas Vorbereitungszeit benötigt, weil die jetzt einfach schon bald ihr Kind kriegen, das ist einfach schon ein riesen Schritt nach vorne. Weil was wir bei dieser Gleichberechtigungsfrage auch gesagt bekommen haben, naja, aber im Mutterschutz 32 Stunden zu arbeiten, ist ja wohl ein Witz. Ne? Da ist Wochenbett angesagt und da muss die Frau sich erholen.
Also er, dass er 32 Stunden arbeitet.
Genau, und da muss die Mutter sich erholen und so weiter und das geht nicht und da kann er nicht 32 Stunden arbeiten gehen. Wo ich dann auch ganz klar sagen muss, naja, also die Alternative zu den 32 Stunden ist, dass er weiterhin 48 Stunden arbeiten gegangen wäre. So, das sind 16 Stunden mehr, die er jetzt dadurch zu Hause bleiben kann und in dem Unternehmen auch einigermaßen flexibel ist. Also das heißt, wenn irgendwelche wichtigen Termine zu Hause anstehen oder Einkäufe und so weiter, das kann alles er machen. Das heißt, sie kann sich tatsächlich deutlich mehr in diesem Modell ausruhen und erholen körperlich, als das in dem Modell, was die Alternative dazu darstellen würde oder was dann mehrheitlich gelebt wird, überhaupt durchgeführt werden kann.
Ich bin ganz froh, dass einige andere das auch mit kommentiert haben unter dem Kommentar. Aber ja, klar, man könnte auch sagen, da fehlt mir komplett die Augenhöhe, wie das hier die Kommentiererin gemacht hat. Aber also, das ist es eben. Ja, jeder hat ein anderes Bedürfnis bezüglich Augenhöhe. Für uns beide wäre das auch gar kein Modell gewesen, aber für uns wäre es auch kein Modell, vorher schon 48 oder mehr Stunden zu arbeiten und wenig Zeit für die Partnerschaft und die Hobbys und so weiter zu haben. Also das ist ja einfach eine persönliche Entscheidung. Und deshalb ist es auch schwierig, jemandem anderen abzusprechen, da habt ihr keine Augenhöhe. Man kann auch im ernährer Hausfrauenmodell Augenhöhe haben, ne? Wenn das beide so wollen und man das alles vorbereitet und so weiter. Aber gut.
So, und jetzt der nächste Kommentar, der auch so ein bisschen in die Richtung geht, ist zu sagen, naja, dass sie 12 Monate voll zu Hause bleibt, das ist nicht besonders fair verteilt. Und dass sie gehofft hätte, naja, wir finden ein Modell, wo sie nach 7 bis 8 Monaten schon wieder mit 20 Stunden arbeiten gehen kann, nicht eben nur mit 8 Stunden pro Woche einsteigt und dass das ja schon sehr nah an diesem Ernährer-Hausfrauen-Modell dran ist. Und dann eben auch die Aussage, naja, hier in Thüringen wäre das schon sehr altmodisch. Und hier passen natürlich schon wieder mehrere Sachen zusammen. Also ihr müsst das immer mit der Alternative vergleichen. Die Alternative, nochmal, wäre gewesen, sie würde 3 Jahre komplett zu Hause bleiben und er würde 3 Jahre komplett voll arbeiten. Das ist ja hier deutlich abgemildert. Und was in Thüringen dann als altmodisch gelten würde, wäre halt auch, diese 3 Jahre zu Hause zu bleiben. Weil da die Kinderbetreuung einfach aus der damaligen DDR schon wesentlich besser ausgebaut ist und auch wesentlich selbstverständlicher ist. Also das Kind mit sehr jungem Alter bereits in eine außerfamiliäre Betreuung zu geben, ist dort viel selbstverständlicher. Das heißt, diese Entscheidung, erst nach 3 Jahren rauszugehen, die würde dann in diesem Fall in Thüringen wesentlich seltener getroffen werden. Und damit würden natürlich auch wieder andere Modelle stattfinden. Also wenn sie sich zum Beispiel entscheiden würden, das Kind bereits mit 12 Monaten, 10 Monaten oder 14 Monaten in die Betreuung zu geben, dann würde das Modell aber schon wieder ganz anders aussehen. Aber darum geht es ja nicht, sondern die beiden haben das klare Bedürfnis, ihr Kind die ersten 3 Jahre zu Hause zu betreuen. Und unter der Prämisse ist das Modell, was wir jetzt vorgestellt haben, ein gleichberechtigtes Modell. Weil Gleichberechtigung, nochmal, ist nicht 50-50, sondern es bedeutet, dass die Bedürfnisse der beiden Eltern in diesem Fall erfüllt werden können. Und sie kann wieder arbeiten gehen, sie kann weiter ihre Karriere machen, er kann sein Unternehmen behalten und beide haben eigene Verantwortung und eigene Alleinzeit mit dem Kind und übernehmen auch den Teil der Care-Arbeit.
Zu diesem Thema kam noch ein weiterer Kommentar, den ich da gerne anbringen möchte. Da kam nämlich die Frage, dass ich lese einfach mal vor, den Anfang. Ich verstehe bei eurem Beispiel nicht, wieso ihr nicht thematisiert, dass der Mann mit dem Gehalt der Frau auch eine Ausgleichszahlung geben sollte. Also dann geht der Kommentar noch weiter. Aber auf diesen Punkt Ausgleichszahlung würde ich gerne eingehen, weil das ist was, das schließt sich ja überhaupt nicht aus. Ja? Also da gehen wir in diesem Modell jetzt nicht drauf ein, weil wir da nicht jeden Aspekt thematisieren können, den das Modell mit sich bringt.
So, und was jetzt hier reinspielt, ist, dass die Elternzeitplanung A sehr individuell ist und B sehr komplex. Das heißt, was wir hier nur abbilden können, ist jetzt einmal das Modell und dann die Sicht auf 1 oder 2 Punkte. Bei uns war es die finanzielle Sicht auf Einkommensperspektive und dann die Familienzeit. Dass da noch viel mehr dran hängt, wie zum Beispiel Ausgleichszahlung, das ist ja nichts, was wir in einem 10-Slide-Post mit 400 Wörtern oder so irgendwie unterbringen können.
Genau, also ich möchte da einfach anbringen, Ausgleichszahlungen sind wir voll dafür, ja, wenn sie vielleicht in das Modell nicht ganz so happy reingeht und sagt, ich stecke hier jetzt wirklich zurück für deine Bedürfnisse auch. Natürlich können die sich auf Ausgleichszahlungen einigen, die kann er ja auch super auszahlen bei seinem Geld, was er verdient. Das kann Sinn machen, aber ganz ehrlich, es gibt auch so viele Szenarien, wo es keinen Sinn macht, Ausgleichszahlungen zu treffen, weil man vielleicht einfach sagt, warum sollen wir das Geld jetzt von der einen Tasche in die andere ziehen, was wir eigentlich für bestimmte Dinge, die uns beide betreffen, brauchen. Ja, also das ist nichts, was wir von außen beurteilen können, ob da jetzt Ausgleichszahlungen Sinn machen oder nicht und was auch gar nicht zu unserem eigentlichen Thema des Postes passt. Also über Ausgleichszahlungen können wir gerne mal separate Themen machen. Da können wir sogar mal eine eigene Podcast-Folge drüber machen, weil da gibt es so viele Varianten, so viele gute Ideen, wie man sich da gegenseitig absichern kann und definitiv auch darüber sprechen sollte. Wir haben es nicht auch noch thematisiert in dem Post. Und wir werden es auch bei zukünftigen Modellen, die wir vorstellen, nicht thematisieren.
Na, vor allem ist auch die Frage, wo zieht man die Grenze? Ne? Wir hätten jetzt auch über einen Ehevertrag sprechen können, wenn die beiden den noch nicht abgeschlossen hätten, was da reingehört, damit sie beide finanziell abgesichert sind. Wir hätten noch darüber sprechen können, was passiert, wenn das Kind auf einmal medizinische intensive Betreuung benötigt und so weiter. Also da gibt's einfach so unendlich viele Varianten, die damit reinspielen. Und da muss man eine Grenze ziehen. Und bei uns geht's jetzt darum, einfach nur mal Inspirationen aufzuzeigen, was denn alles möglich ist unter bestimmten Einkommensverhältnissen und wie sich das dann wiederum finanziell auswirkt. Da jetzt auch nochmal direkt auf einen weiteren Punkt. 55, also der Kommentar heißt 55 Stunden Lohnarbeit zusammen in Jahr 3 ohne Kinderbetreuung oder wenn man Gleichstellung sagt, aber Neoliberalismus promotet. Das sind wieder zwei Punkte. Einmal zu dem letzten. Wir reden nicht von Gleichstellung bei uns, sondern wir reden von Gleichberechtigung. Gleichberechtigung bedeutet, dass eben die Bedürfnisse der Person und die individuelle Situation betrachtet wird. Und das ist genau das, was wir jetzt hier gemacht haben. Und die 55 Stunden Lohnarbeit, die setzen sich eben dadurch zusammen, dass sie 20 Stunden arbeitet und er 32 Stunden arbeitet. So, das ist natürlich eine Herausforderung, aber er arbeitet jetzt 48 Stunden. Das heißt, er hat eine 6-Tage-Woche. Montag bis Samstag wird er hier tätig sein. Vor allem, wenn man dann noch dazu nimmt, dass da irgendwie Überstunden vorhanden sind oder sowas, dann wird es einfach nicht funktionieren, dass es nur bis Montag bis Freitag diese Arbeitsstunden abgearbeitet sind. Und wir haben in dem Post tatsächlich auch direkt dieses Thema aufgegriffen, weil 55 oder 52 Stunden zusammenarbeiten, das ist natürlich schon eine Herausforderung. Aber
und parallel ein Kind zu betreuen. Also wir sagen überhaupt nicht, dass das einfach ist und dass das nicht Organisation bedarf, aber die Sache ist eben, man kann es organisieren. Ja, dann muss man sich eben halbtägig abwechseln. Dann muss vielleicht eine Person sehr früh anfangen, die andere Person abends ein bisschen länger was machen, sich vielleicht auch abends dann nochmal jemand dran setzen, die Person, die schon vormittags gearbeitet hat. Also da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Wir haben es hier ganz konkret vorgeschlagen. In dem Modell könnte es jetzt so sein, dass Lara montags von 8 bis 16.30 Uhr arbeitet, Mittwoch und Freitag jeweils von 8 bis 13 Uhr und Marco arbeitet dienstags und donnerstags von 7 bis 17.30 Uhr, hat also zwei sehr lange Tage. Mittwoch und Freitag arbeitet er von 14 bis 18 Uhr, weil er ja vormittags sich ums Kind kümmert und samstags arbeitet er dann nochmal von 8 bis 12. So kommt er auf seine 32 Stunden, sie auf ihre 20 Stunden und sie brauchen keine externe Betreuung. Und da ist jetzt noch nicht mit eingerechnet, dass es ja vielleicht doch Großeltern oder andere Menschen im Umfeld gibt, die auch mal ein bisschen unterstützen. Und es ist auch nicht eingerechnet, dass die beiden sich da ganz, ganz bewusst für entschieden haben, ja, und sagen, wir wollen unser Kind nicht fremd betreuen lassen. Und es ist für uns dann eben auch in Ordnung, dass wir dafür an anderer Stelle ja zurückstecken, was dann in dem Falle jetzt zum Beispiel Paarzeit wäre. Da wäre natürlich, wäre es stressig und viel zu tun und es bräuchte viel Koordination und Abstimmung, aber es ist durchaus machbar. Und das können wir auch erzählen. Ja, bei uns war das ja auch so, dass wir eine Phase hatten im ersten Lebensjahr, in der Mike 30 Stunden und ich 25 gearbeitet hatte und wir noch keinen Betreuungsplatz hatten. Da hatten wir eine Unterstützung von den Großeltern und wir haben es ansonsten tatsächlich halt so organisiert, dass wenn ich gearbeitet habe, hat Mike nicht gearbeitet und umgekehrt. Und da haben wir beide uns wenig gesehen, ja. Aber das war auch machbar. Also wäre jetzt nichts gewesen, was ich jahrelang hätte machen wollen, aber für einen bestimmten Zeitraum begrenzt und zu wissen, wir haben uns dafür bewusst entschieden, geht das schon.
So, und jetzt gehen wir nochmal auf einen ganz anderen Aspekt ein. Wir haben ja hier ein Gehaltsrange genommen, die schon sehr hoch ist. Ne? Also,
die haben wir nicht genommen, das verdienen die.
Ja, ja, aber für das erste Beispiel haben wir uns die ausgesucht. Wir hätten uns ja auch ein anderes Beispiel aussuchen können, wo sie irgendwie 1,8 und 2,0 verdienen. Ne? So, aber wir haben jetzt hier bewusst diese extreme Spanne genommen, weil wir ja eingangs haben wir ja schon gesagt, das wird immer als Ausrede genommen, das funktioniert ja nicht. So, und deswegen haben wir das bewusst genommen. Und dann kommen aber auch wirklich sehr viele Kommentare, die ungefähr in diesem Tonlaut sind. Das ist ja wohl ein Witz. Bei den Gehältern auch ihres ist es ja nun wirklich sehr gut, kommt man wohl selbst auf eine Lösung. Die Realität von den meisten sind wohl eher 700 Euro sie und 1.900 Euro er oder von mir aus 2.300 Euro er und 500 Euro sie.
Also erstmal richtig frustrierend, dass sie da immer unter 1.000 Euro verdient. Also finde ich, keine Ahnung, warum kann es nicht andersrum sein?
Naja, also das ist erstmal jetzt hier tatsächlich ein Minijob und ein Midijob. Da würde ich auch sagen, dass bevor man das erste Kind hatte, die meisten Frauen nicht in einem Minijob sind oder in einem Midijob sind, sondern zumindest Mindestlohn haben und darüber hinaus verdienen. Also das heißt, das Szenario, was hier aufgemacht wird, ist in das andere Extrem, wo wir natürlich auch Beispiele liefern werden, aber es geht in das andere Extrem rüber. Das ist nicht das, was selbstverständlich ist. Und natürlich schwingt halt hier auch ein krasser Kluft mit von der Verteilung. So, und dann aber quasi zu sagen, naja, nur weil man viel verdient, kommt man selbst auf eine Lösung. Also unsere Erfahrung ist, dass es völlig unabhängig davon ist, wie hoch das Einkommen ist. Das, was gewählt wird, ist das Ernährer-Hausfrauen-Modell. Es gibt sogar Indizien dafür, dass desto höher das Einkommen ist, desto stärker es geht es in Richtung dieses Modells. Was wir ja auch hier sehen an dem Beispiel, ist es eigentlich eine typische Sache, dass der Mann überhaupt nicht in Elternzeit geht, weil er das Unternehmen hat, weil er die Verantwortung hat, weil der Gehaltsunterschied so hoch ist. Und ist es andersherum, also haben die beiden die Rollen getauscht, dann ist es auch so, dass die Mutter möglichst früh wieder arbeiten geht und der Mann eben zu Hause bleibt, außer das ganze Konstrukt wird komplett aufgebrochen. Aber normalerweise gibt es dann so klare Rollenverteilungen. Und das, was ja hier geschaffen wurde, ist in einem extremen Beispiel zu zeigen, dass diese Rollenverteilung aufgebrochen werden kann und beide in beiden Bereichen, also sowohl der Care-Arbeit als auch der Erwerbsarbeit, weiterhin partizipieren können. Jetzt kommen wir zu so einer Mindset-Sache. Das, was mich am meisten gewundert hat oder auch geärgert hat, ist, anstatt zu sagen, oh, guck mal, hier ist ein extremes Beispiel, ja, sie sind gut verdient oder sie sind reich, aber hier ist ein extremes Beispiel und es gibt eine Möglichkeit, dass beide in beiden Welten partizipieren. Also, dass er bei seinem Kind sein kann und sie weiterhin arbeiten kann und sich finanziell versorgen kann. Und dann zu fragen, was kann ich denn davon für mich mitnehmen? Was kann ich denn davon für mich lernen? Und zumindest mal den Hoffnungsschimmer zu haben, okay, wenn es in solchen extremen Bereichen möglich ist, da zu partizipieren in den zwei Welten, dann auch zu sagen, okay, bei uns ist das weniger extrem. Das heißt, es muss eigentlich wahrscheinlicher sein, dass wir das auch hinkriegen. Und daraus Mut zu schöpfen und zu sagen, okay, jetzt beschäftige ich mich nochmal wirklich mit dem Thema und finde heraus, wie eine Alternative aussehen kann, damit wir nicht in dieser Ernährer-Hausfrauen-Rolle versacken, wo wir eigentlich beide keine Lust zu haben.
Dazu gehört auch, dass wir hier zum Beispiel vorgesehen haben, dass sie mit 8 Stunden in Teilzeit in Elternzeit wieder beginnt. Gesetzlich vorgeschrieben sind mindestens 15 Stunden. Aber man kann natürlich mit dem Arbeitgeber ins Gespräch gehen und gucken, dass man an diese 8 Stunden kommt. Anstatt da jetzt zu reagieren und zu sagen, das geht gar nicht, das kann man gar nicht, da macht niemand mit und da frage ich erst gar nicht, doch lieber zu sagen, okay, man kann hier auf die Kulanz des Arbeitgebers spekulieren und man kann hier tatsächlich auch mal in das Gespräch gehen und gucken, ob denn diese 8 Stunden möglich sind. Weil vielleicht wären diese 8 Stunden dann doch eher willkommen geheißen, weil die gerade noch eine Lücke abdecken, als zu sagen, naja, ich muss jetzt hier mindestens 15 Stunden oder 20 Stunden machen. Das gleiche ist das Beispiel, dass sie erst 24 Stunden in dem Partnerschaftsbonus arbeitet und dann aber wieder auf 20 Stunden zurückzugehen. Und dann gesagt wird, naja, das macht der Arbeitgeber ja niemals und auf keinen Fall mit. Da ist es sogar so, dass es gesetzlich so ist, dass der Arbeitgeber es mitmachen muss. Aber das so Dinge direkt von vornherein auszuschließen und zu sagen, das ist nicht möglich, das kann niemals passieren, das ist schon echt schwierig. Da lieber zu sagen, okay, das ist grundsätzlich möglich, wie kann ich das jetzt für mich nutzen? Wie kann ich das in meine Situation reinbringen? Wie kann ich denn mit meinem Arbeitgeber sprechen, dass diese Dinge auch für mich möglich sind?
Ja, also das ist auch das, was mich, du hast gerade gesagt, geärgert hat es dich ein bisschen, mich auch, weil ich auch finde, was da vollkommen versagt wird den Leuten, ist, dass es mit den Finanzen ja durchaus trotzdem ein Thema ist, auch wenn man vorher viel verdient. Es ist ja nicht so, dass man das in unserer Gesellschaft mitgegeben bekommt, dass wenn man viel verdient, dass man dann auch was für eine Elternzeit oder so zurücklegen sollte. Ja? Also die wenigsten Paare wissen, dass wenn sie zum Beispiel 300.000 Euro verdienen gemeinsam in einem Jahr, dass sie dann gar kein Elterngeld mehr bekommen. Und ja, selbst wenn man das weiß, viel oder knapp unter dieser Grenze ist, ja, dann sind die Leute trotzdem total überrascht und schockiert teilweise, dass der Höchstsatz einfach bei 1.800 Euro liegt fürs Elterngeld. Wenn du vorher 10.000 Euro verdient hast netto im Monat, natürlich kannst du da was von zurücklegen, aber trotzdem muss man den Leuten doch auch zugestehen, dass es ein harter Fall ist von 10.000 Euro auf 1.800 Euro, ja, und dass der Fall im Zweifel auch vielleicht ein bisschen höher ist, als wenn man von 2.700 Euro netto auf 1.800 Euro runtergeht. Ja, man muss für diese Differenz selbst vorsorgen, so ist das. Ist einfach so abzusprechen und zu sagen, ja, ihr hättet euch ja mal kümmern können. Da kann ich auch genauso gut sagen, all die Leute, die weniger verdienen, die bei unter 1.000 Euro Verdienst sind, kann ich auch sagen, ja, kümmert ihr euch doch mal drum, dass ihr mehr verdient. Und das tun wir ja auch nicht. Ja, also ich finde einfach, wir sollten rausgehen aus diesem krassen Werten bewerten, wie viel jemand verdient und dass die Leute ja schon alles selbst machen können. Ich mir denke, ja, alle können theoretisch alles selbst machen. Aber es ist nun mal jetzt so, wie es ist. Und die Frage ist doch einfach, haben die Leute nicht genauso eine Berechtigung, eine beste Lösung für sich zu finden und sich auch einfach darauf vorzubereiten, den Gap, egal in welche Richtung er jetzt ist, für sich auszugleichen.
Ja, und ich finde es tatsächlich auch total wichtig, dass gerade auch in den höheren Einkommensklassen Menschen vorangehen und sagen, wir wollen das gleichberechtigt her oder gleichberechtigt gestalten. Weil desto mehr Menschen es gibt und vor allen Dingen desto mehr Menschen in höheren Positionen es gibt, die das leben und vorleben, desto schneller wird es normal, desto schneller wird es zum Alltag. Das heißt, hier eine Unterstützung zu bringen, dass das in einer Management-Etage gelebt wird und das ist nicht eine Ausnahme und eine Bewunderung und ein wir setzen dich auf den Thron und feiern dich jetzt 10 Jahre lang ist, sondern es einfach völlig normal ist, dass das geschieht, das hilft doch allen anderen. Weil wenn es da akzeptiert ist, dann sickert es natürlich auch in den Gehalts- oder in den Promo-Leveln und so weiter, sickert es doch nach unten durch. Weil das natürlich dann auch wiederum die Menschen sind, die entscheiden, ob das in der Stufe unten drunter funktioniert oder nicht funktioniert. Und deswegen ist das doch so eine Sache, lasst uns das doch unterstützen. Und wir stellen uns ja jetzt nicht auf und sagen, wir unterstützen nur reiche Menschen, die mindestens im Schnitt 5.000 Euro verdienen, sondern wir sagen, wir helfen einfach allen und dann funktioniert das entweder von unten nach oben oder von oben nach unten. Aber wir brauchen diese Veränderung in der Gesellschaft. Und damit wir die hinbekommen, müssen möglichst viele aus möglichst vielen Einkommensverhältnissen mitmachen.
So, wir kommen noch zu einer letzten Nachricht, die uns erreicht hat. Wir haben nämlich dann im Zuge des Ganzen natürlich auch unsere Elternzeit-Masterclass nochmal vorgestellt für all diejenigen, die selbst sagen, wir werden jetzt irgendwie bald Eltern und wir möchten unser eigenes gleichberechtigtes Modell erarbeiten, basierend auf unseren Finanzen, aber auch unseren Bedürfnissen. Und das machen wir eben in der Elternzeit-Masterclass, das nächste ist im Juli, den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und auf diese Story, in der wir unsere Masterclass vorgestellt haben, kam folgende Nachricht. Leider muss man sich das auch erstmal leisten können. Gerade Paare, die es besonders nötig hätten oder Alleinerziehende, können dieses Geld nicht aufbringen. Das Problem ist weiterhin ein strukturelles, was nicht heißt, dass euer Angebot keine gute Sache sein kann. So, Mike, was sagst du dazu? Also unsere Masterclass kostet im Frühbucherinnenpreis 249 Euro, ja? Also weniger als der Mindestsatz Elterngeld, muss man auch mal sagen. Und ja, das können sich bestimmt nicht alle leisten.
Nein, das können sich bestimmt nicht alle leisten. Das ist aber momentan auch nicht der Anspruch. Wir sind ein junges Unternehmen. Wir haben jetzt Anfang des Jahres gegründet. Wir haben seit 2 Monaten diesen Elternzeitplan, der für 0 Euro für alle einfach da ist. Da kann man einfach die Daten eingeben und dann kriegt man schon Inspiration zurück. Und es gibt unfassbar viel kostenlosen Content bei uns, zum Beispiel jetzt auch hier in dieser Podcast-Folge. Also das heißt, es ist irgendwie für alle schon irgendwas da. Man kann es sich einfach nehmen. So, und auf der anderen Seite brauchen wir irgendwie einen Markteinstieg. Und der Markteinstieg kann nicht sein, dass wir ein Produkt bringen, was irgendwie unter 10 Euro kostet, was für alle zugänglich ist, das direkt so perfekt machen, dass ganz Deutschland, Schweiz, Österreich und Co. davon profitieren. Das wird nicht funktionieren, sondern wir brauchen einen Markteintritt. Und dieser Markteintritt muss so gestaltet sein, dass die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass das Ganze irgendwie funktioniert, sodass wir mittel- und langfristig möglichst allen Menschen helfen können. Eben auch den Menschen, die vielleicht nicht das Geld haben, um sich so ein Coaching, so eine Masterclass leisten zu können. Das auch jetzt nicht nur auf Angestellte zu fokussieren, sondern dann eben auch das gesamte Anstellungs- oder das gesamte Erwerbstätigkeitsspektrum und das ganze Familienspektrum irgendwie abdecken zu können. Das wird einen Moment dauern, aber damit geht's jetzt erstmal los.
Ja, und auch diejenigen, die jetzt weniger Geld haben, ja, die können ja zum Beispiel einfach unseren Elternzeitplaner kaufen. Der kostet 30 Euro und damit kann man schon sehr, sehr viel selbst machen. Natürlich muss man sich dann mehr reindenken, kriegt weniger Unterstützung, aber man kann es auch selbst hinkriegen. Es ist mehr Aufwand, es braucht mehr Zeit. Und ja, vielleicht diejenigen, die es am nötigsten hätten, haben vielleicht keinen Zugriff. Aber da muss man halt auch einfach sagen, die hatten all die Jahre auch keine Möglichkeit und jetzt schaffen wir da was, dass wir anfangen, den ersten Paaren zu helfen und das werden immer, immer mehr werden. Und ich bin ganz fest der Überzeugung, dass wir da auch immer mehr den Paaren helfen können, die es sehr, sehr nötig haben, die Hilfe zu bekommen. Ich möchte aber auch gar nicht bewerten, ob nicht diejenigen Also ob nicht eigentlich alle Paare das nötig haben. Ja, also ich finde gar nicht, dass diejenigen, die besonders wenig verdienen, das am nötigsten hätten. Weil vielleicht haben die ihre Finanzen super im Griff, vielleicht haben die einen genauen Plan, was sie machen wollen. Dann brauchen die gar nicht unsere Masterclass, wo wir mit ihnen die Bedürfnisse durchgehen und gucken, wie sie ihre Finanzen dafür vorbereiten. Sondern vielleicht haben die das im Blick. Also das kann ich doch gar nicht bewerten, ob die alle Paare, die wenig verdienen, das am nötigsten hätten. Und ob nicht vielleicht die Paare, die besonders viel verdienen und besonders komische Konstellationen vielleicht haben, nicht viel eher die Unterstützung von uns brauchen, um da eben ein sinnvolles Modell zu finden und das auch weiterzugeben nochmal an andere, wie du eben ja schon gesagt hattest.
Ja, und wir werden auch in weiteren Beispielen sehen, dass wir, wenn wir zum Beispiel mit unseren Plänen unterstützen, gerade in dem Bereich, wo beide unter 2000 Euro verdienen, also beide deutlich unter dem Durchschnitt verdienen, auf 3 Jahre gerechnet, dieses Paar so zwischen 6.000 und 20.000 Euro mehr zur Verfügung hat, wenn sie ein gleichberechtigtes Modell wählen, als wenn sie in diesem Ernährer-Hausfrauen-Modell sind. Das heißt, sie würden selbst mit der Masterclass würden sie 300 Euro investieren und sie würden über die Jahre das Ganze aber 10-fach, 20-fach wieder rausbekommen oder 30-fach wieder rausbekommen. Und das liegt natürlich so ein bisschen an unserer Kommunikation, dass wir das noch nach vorne stellen. Aber das heißt, das Geld, was da reinfließt, das kommt ja dann als ein Vielfaches im späteren Verlauf des Lebens wieder zurück. Und ich möchte aber hier auf noch eine andere Sache eingehen, und zwar das Problem ist weiterhin ein strukturelles. Und davon haben wir auch relativ viele Nachrichten bekommen, so von wegen, ja, ist ja schön und gut, dass ihr da jetzt ein Modell habt, aber eigentlich haben wir ja ganz krasse strukturelle Probleme und die werden davon nicht gelöst. Oder es kommen halt noch so Sachen, und habt ihr das bedacht und das bedacht und das bedacht und das bedacht? Wo ich mir denke, also wir machen die BeziehungsinvestorInnen jetzt seit 2016. Wir sind selbst seit fast 5 Jahren nun Eltern und wir beschäftigen uns tagtäglich von morgens bis abends mit diesen Finanzen in der Beziehung und ein ganz großes Thema davon ist eben die Elternschaft. Und das heißt, wir beschäftigen uns jeden Tag mit diesem strukturellen Problem. Jeden Tag haben wir das. Wir machen fast jeden Tag Aufklärungsarbeit dazu, sei es hier im Podcast, sei es auf Instagram, sei es in unserem Newsletter, sei es auf unserem Blog in Artikeln. Und wir haben diese strukturellen Probleme, haben wir im Blick. Nur wir können einfach nicht unsere Arme verschränken, einmal nicken und dann wie Genie das alles verändert haben. Das wird nicht funktionieren. Sondern wir müssen gucken, wo ist denn unser Wirkungskreis. Also das heißt, wo können wir denn einen Impact machen? Wo können wir denn Veränderungen hervorrufen? Und die erste Veränderung, die wir machen können, ist in der kleinsten Einheit, nämlich der Familie, zu sagen, wir unterstützen euch so, dass ihr eben nicht auf dieses Ernährer-Hausfrauen-Modell, also nicht auf diese starre Rollenzuweisung angewiesen seid, sondern dass es Alternativen gibt, dass ihr da ausbrechen könnt, dass ihr anderen zeigen könnt, hey, wir haben das anders gemacht, das funktioniert für euch auch. Und so funktioniert das. Und desto mehr Leute das machen und desto mehr wir diesen Ball ins Rollen bekommen, desto mehr werden sich auch Strukturen verändern. Weil das natürlich dann immer mehr hinterfragt wird. Das wird irgendwann dazu führen, dass Gesetze geändert werden. Das wird dazu führen, dass wir insgesamt als Gesellschaft gleichberechtigter sind. Aber wir müssen irgendwo anfangen. Und wir können nicht von heute auf morgen die ganzen strukturellen Probleme lösen. Also wer damit selbst bewandert sind, die sind sehr tief, die sind sehr weit verbreitet, die sind in den Köpfen drin, in den Medien drin, in den Büchern drin, die sind in der Kleidung drin, die sind in der Werbung drin, die sind einfach überall drin. Und die sind halt auch in den Gesetzen drin. Und das Stück für Stück zu ändern, das braucht, leider braucht das Zeit. Aber wir sind der festen Überzeugung dafür, dass wir Paare empowern und dass wir ihnen zeigen, hier innerhalb dieses Rahmens, innerhalb dieser strukturellen Situation, in der wir uns gerade befinden, könnt ihr trotzdem etwas Besseres draus machen, was besser zu eurer Situation passt, besser zu eurer Familie passt, als das Ernährer-Hausfrauen-Modell. Und ich glaube, wenn wir da zusammenarbeiten und nicht immer wieder Steine in den Weg werfen von wegen, ja, aber das strukturelle Problem habt ihr nicht bedacht und das habt ihr nicht bedacht und das habt ihr nicht bedacht, das demotiviert. Anstatt zu sagen, ey, geil, toll, dass ihr damit anfangt, macht den nächsten Schritt. Wir unterstützen das, wir unterstützen euch. Und peu à peu werden wir immer mehr Veränderungen hier in unserer Gesellschaft hervorrufen.
Mike, ich finde, das war schon ein schönes Schlusswort gerade. Also vielleicht, was wir am Ende noch sagen wollen, bei all den, ja, doch eher konstruktiven Kommentaren, kann man das so nennen. Es gab auch sehr, sehr viel positives Feedback, sehr viele Menschen, die sich bedankt haben dafür, sehr, sehr viele, die sich, wie du schon gesagt hast, angemeldet haben, um ihren eigenen Elternzeitplan zu bekommen und das motiviert uns tatsächlich und führt uns dazu, dass wir sagen, wir machen das auf jeden Fall weiter und bringen euch weitere Beispiele und versuchen da voranzugehen bei dem ganzen Thema, um da irgendwas zu verändern. Das war tatsächlich, es hat auch überwogen, finde ich. Also wir haben jetzt hier einige Dinge rausgegriffen und diskutiert in der Folge, aber ihr müsst euch keine Sorgen um unseren Mental Health machen.
Naja, ich finde, die Sachen haben ja auch eine Berechtigung. Also die kommen ja auch irgendwo her. Und das sind ja durchaus Ängste und Sorgen und Ansichten, die Menschen mit sich tragen. Und ich finde es wichtig, sie zu adressieren. Und ich finde es wichtig, sie zu adressieren, nicht nur, indem man irgendwie einen Kommentar von 30 Wörtern schreibt oder es mal kurz in der 60-sekündigen Story aufgreift. Das wird dem Ganzen nicht gerecht. Das ist immer sehr beschränkt und dann kann man nicht wirklich auch aufklären, was denn dahinter steckt. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns heute entschieden haben, diese Kommentare nochmal aufzugreifen, die Situation nochmal aufzugreifen und das hier deutlich ausführlicher zu beantworten und zu diskutieren. Wenn du dazu Gedanken hast, dann schreib uns doch gerne entweder in Instagram oder in info@beziehungs-investoren.de und ansonsten alles, was wir jetzt hier besprochen haben, wir packen die Sachen in die Shownotes, sodass ihr euch das einfach nochmal angucken könnt und gegebenenfalls, wenn ihr Lust habt, auch mitmacht.
In diesem Sinne, bis nächste Woche, macht's gut und ja, schaut gut in eure Elternzeitpläne rein, wenn ihr sie von uns gerade per Mail bekommen habt.